Kommunikation. Volker Thoms spricht mit seinen Gästen über Strategien, Cases, Fails, Medien, Politik und Meinung. Und natürlich geht es um Köpfe. Unter 1. Der Podcast der Kommunikationsbranche.
Willkommen zu einer neuen Folge von Unter 1. Mein Name ist Volker Thoms, ich bin Chefredakteur des Magazins Komm. Mein Gast heute ist Marc Raschke, er ist Kommunikationsberater und Co-Gründer der Agentur Blaulicht. In der Kommunikationsbranche dürften ihn viele wegen seiner Arbeit für das Klinikum Dortmund kennen. Für seine Projekte wurde er vielfach ausgezeichnet. Inzwischen ist Marc aber auch Autor und Influencer mit fast 230.000 Followern auf Instagram und etwa 40.000 auf LinkedIn. Über die Rollen Kommunikator und Influencer reden wir heute. Hallo Marc.
Hallo Volker.
Du bist kürzlich mit Lisa Müller mit einem Platinum Award, der höchsten Auszeichnung beim Deutschen PR-Preis, ausgezeichnet worden. Es ging um ein Projekt des Klinikums Magdeburg und um den Anschlag in der Stadt. Erklär doch mal bitte den Hintergrund des Projektes.
Ja, das war ein Projekt, das hat mich tatsächlich um Jahre altern lassen, weil es ging ja eben um diesen besagten Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt, wo man auch am Anfang gar nicht wusste, ist das nur ein Einzeltäter, sind das mehrere. Auf einmal waren ganz, ganz viele Menschen schwerst verletzt und das ist für so eine Krankenhausstruktur in so einer Stadt natürlich auch eine Herausforderung. Und das Klinikum Magdeburg, für die wir da die Pressearbeit und die Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, war natürlich plötzlich auch vor ganz neuen Herausforderungen, weil 70 Schwerstverletzte, die steckst du nicht mal so eben weg, vor allem wenn du nur eine begrenzte Struktur an Versorgung hast. Gleichzeitig kamen viele Menschen ins Haus, die helfen wollten, also Mitarbeitende. Es gab aber auch viele Fake News. Es gab auch Gerüchte, dass geschossen wird im Haus. Es gab plötzlich die Meldung, dass zu wenig Blutkonserven da sind, dass zu wenig Essen da ist. Also alle diese Dinge, dieses Chaos quasi in der Krise musste kommunikativ gebändigt werden. Und das haben wir im Wesentlichen über die sozialen Kanäle gemacht, weil man eben auch in solchen Momenten weiß, da kannst du noch so viele Blaupausen im Schreibtisch haben. Wenn es dann hart auf hart kommt, musst du funktionieren und dann musst du auch einfach unkonventionell funktionieren und da sind die sozialen Kanäle ziemlich gut.
Was war an dem Projekt besonders kompliziert?
Naja, zum einen dieses Handeln in Unsicherheiten. Also man wusste eben nicht genau, was zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich Stand der Dinge ist, weil natürlich Ermittlungsbehörden nicht sofort sich in die Karten haben gucken lassen. Gleichzeitig mussten wir gucken, wie schaffen wir es, Angehörige zu informieren, gleichzeitig auch Mitarbeitende immer auf dem neuesten Stand zu halten, weil so ein Gerücht wie, dass da geschossen wird im Haus, macht natürlich auch was mit den Mitarbeitenden. Also dass man insgesamt halt eine Stimmung nicht hochpeitscht, sondern sie quasi moderiert. Und gleichzeitig, und das kam sicherlich noch erschwerend hinzu, in Magdeburg wurde das natürlich sofort auch von rechts außen versucht zu instrumentalisieren. Also diese Hetze, die dann, weil der Attentäter oder der damals noch vermutliche Attentäter ja einen migrantischen Hintergrund hatte, wurde das natürlich sofort dann von der AfD und so weiter instrumentalisiert. Und da die Hetze im Netz zu moderieren, beziehungsweise auch zu blockieren, das war natürlich auch nochmal so die Sahnekirsche obendrauf in Sachen Stress.
Du bist bekannt für viele kreative Projekte, darum auch die diversen Preise. Ich kann mich an Desinfektionsspray erinnern, das irgendwie zu Parfüm geworden ist. Es gab mal so ein Mini-OP. Mitarbeiter haben, glaube ich, mal ihren Job getanzt. Und es gab auch mal so eine legendäre Sprechstunde mit einem sehr originell sich artikulierenden Arzt. Sprich, es hatte immer so einen bestimmten kreativen Touch. Wie kommst du auf deine Ideen?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich das wüsste, würde ich es auch in Serie bringen. Ich habe da leider nie so methodisch standardisiert irgendwas, sondern ich muss tatsächlich immer so ein bisschen aus der Sache heraus mich da so reinfühlen. Deshalb bin ich auch bei meiner Arbeit nie so distanziert zu einem Kunden, sondern bin, wenn dann, immer bei dem Kunden, was teilweise auch einige dann für irritierend finden, weil sie sagen, was wollen Sie denn hier? Weil ich muss halt wissen, wie ticken die Leute. Zum Beispiel dieser Arzt, über den du da sprichst, den muss man ja erstmal kennenlernen. Da muss man erstmal spüren, was ist das für ein Typ? Und du musst ja auch wissen, findest du Leute, die sowas mitmachen? Dann hat das viel mit Zeitgeist zu tun. Dieses Tanze dein Job war damals, aber das Klinikum Dortmund neben Tagesschau und Otto Group das erste Unternehmen in Deutschland, was auf TikTok ging. Und da habe ich natürlich auch erstmal geguckt, wie können wir denn TikTok für so ein Gesundheitswesen, für so ein Krankenhaus nutzen? Und so ist das halt immer irgendwie so eine Mischung. Also da jetzt nach einer konkreten, nach einem Regelwerk zu suchen, ist, glaube ich, müßig.
Hast du dafür Sparringspartner oder bist ihr auch, ihr hattet ja kein Riesenteam in Dortmund. Klar, mit Lisa Müller habt ihr später sehr viel gemacht, also ihr habt dann zusammengearbeitet und arbeitet immer noch zusammen. Aber entsteht das wirklich dann aus dir selbst heraus und kann KI ein Sparringspartner sein? Sprich, promptest du mal irgendwas ein und sagst, ich brauche eine Idee und dann entwickle ich es weiter?
Spannende Frage, die sich aber damals natürlich noch gar nicht gestellt hat, weil da gab es noch gar nicht so richtig KI. Und meine bisherige Erfahrung mit KI ist auch eher so ein bisschen grenzwertig, dass ich sage, so richtig hat mich das auch noch nicht auf eine Idee gebracht. Aber in der Tat habe ich immer bislang Menschen als Sparringpartner gehabt. Also klar, du erwähntest schon Lisa Müller. Ich glaube, ohne die wären viele, viele Projekte da in der Tat nicht realisiert worden. Das ist wirklich so eine kongeniale Partnerin, die einfach ähnlich tickt und aber auch so komplett wirre Ideen erstmal auch raushaut. Und dann kann man das entsprechend auch irgendwie in Bahnen lenken. Ich erinnere mich daran, dass wir mal irgendwann völlig fehlgeleitet auf einem Kongress sein sollten in Hamburg, der allerdings dann gar kein Kongress so richtig war. Und dann haben wir gesagt, naja, was müssen wir jetzt machen? Und dann haben wir uns an den Hafen gesetzt mit dem Fischbrötchen und haben uns Ideen überlegt, was wir denn jetzt unabhängig von diesem Kongress mal so machen können. Und daraus sind dann wirklich jetzt auch viele Ideen realisiert worden. Und das ist, glaube ich, so dieses, was man dann wieder nicht steuern kann. Dieses Zufällige, dieses, man setzt sich einfach hin und mit den richtigen Leuten klappt das.
Wir treffen uns ja regelmäßig bei Awards und auch bei Kongressen und das ungefähr seit, weiß ich gar nicht, 8 oder 9 Jahren. Du warst eigentlich immer praktisch der Erste, der für ein Klinikum tatsächlich mit so kreativen Ideen um die Ecke kam. Ich bin ja auch in Juries von Preisen. Mittlerweile sieht man von diversen großen Unikliniken, die was einreichen, die auch kreative Ideen haben, die auch was machen. Bist du so eine Art Vorreiter und, sagen wir mal, auch jemand gewesen, der so einen Weg bereitet hat für diese Art von Kommunikation? Ehrlicherweise, wenn ich das in einer Jury-Session sage, ja, das ist ja auch so ein bisschen inspiriert, so ein bisschen so Mark Raschke, dann hören die das immer gar nicht so gerne, ehrlicherweise, weil das ja so ein bisschen abgekümpfert wirkt. Aber in meiner Wahrnehmung gab es ja vor euch oder vor dir jetzt gar nicht so viel in dem Segment.
Also erstmal danke für dieses Kompliment. Und das ist natürlich jetzt vermessen, wenn ich sage, ja klar, das ist so. Aber ich meine rein faktisch, bevor wir das gemacht haben, gab es tatsächlich im Wesentlichen kein Krankenhaus, was irgendwie da in der Größenordnung sichtbar wurde. Und ich erinnere mich auch daran, als ich damals das erste Mal diesen goldenen Apfel bekommen habe als Pressestelle des Jahres für ein Krankenhaus. Und ich glaube, wir hatten da damals auch schon eine beinharte Konkurrenz von wirklich namhaften Unternehmen. Und auf einmal hieß es, ne, Klinikum Dortmund. Ich dachte, hä, kann doch nicht sein. Da habe ich aber damals auch schon den Leuten gesagt, die mich dann so ein bisschen interviewt haben, ich würde mir wünschen, dass das wirklich so ein Startschuss ist für auch ganz viele Geschäftsführer von Krankenhäusern, die erkennen, dass Kommunikation ein strategisches Mittel ist. Also dass das nicht einfach nur so eine Spaßabteilung ist oder so für Flyer und Gedöns, sondern dass die wirklich entsprechend eingesetzt werden können, dass die einen Mehrwert bieten. Und ich sag mal, spätestens seit der Pandemie ist der Mehrwert ja auch erkannt. Also dass Kommunikation da plötzlich eine Rolle spielt, auch interne Kommunikation wichtig ist. Das haben dann auch Geschäftsführer erkannt. Und ich glaube, in dem Zuge wurde jetzt auch mal ein bisschen Geld locker gemacht. Und jetzt wurde auch mal so ein bisschen, sag ich mal, die Abteilung von der Leine gelassen, dass die entsprechend sich auch mal ausprobieren können. Und ich bin immer wieder froh und stolz, wenn ich sehe, was da inzwischen in der Branche möglich ist und wie sehr da auch mittlerweile richtig dicke Budgets auch möglich sind. Da konnte ich früher von träumen.
Bist du denn selber noch hauptsächlich in diesem Gesundheitsbereich tätig oder machst du auch andere Projekte?
Also unsere Kunden jetzt als Agentur sind ungefähr zur Hälfte im Gesundheitswesen und in anderen Bereichen dann Industrie, Handel, Wissenschaft, weil wir aber auch diese Kommunikationsthemen, die wir haben, natürlich nicht nur für Gesundheitsthemen, also es geht ja oft auch um Employer Branding zum Beispiel, das ist ja gerade das, was viele umtreibt, wie kriege ich noch vernünftig Arbeitskräfte, und das ist natürlich ein Thema, was nicht nur die Gesundheitsbranche betrifft, aber klar, in der Gesundheitsbranche fühlen wir uns auch irgendwie zu Hause, haben da so ein bisschen auch, sag ich mal, die Eigenarten des Systems verinnerlicht. Denn man muss sagen, also vom Gesundheitswesen auf den Handel oder auf die Industrie zu gehen, ist, glaube ich, einfacher als umgekehrt, weil Gesundheitsbranche doch sehr eigen tickt.
Wir hatten mal im Com-Magazin einen Artikel, der hat die schöne Überschrift, eigentlich wollte er Arzt werden. Sprich, ein Porträt über dich, der generiert tatsächlich immer noch Klicks, um das jetzt hier mal zu sagen. Und auch gar nicht so wenige, ehrlicherweise. Aber inwieweit war es dein zweites Berufsziel, Influencer zu werden?
Das ist eine gute Frage. Also hat auch wieder vielleicht ein bisschen mit diesem Thema Arzt zu tun. Ich habe in der Pandemie damals, als es losging, und da war ich ja noch im Krankenhaus, im Klinikum, habe ich halt schon relativ früh erkannt und auch durch die Informationen, die man so hatte, dass das länger dauern wird als mal so eben eine kleine Welle. Und ich habe mir gedacht, scheiße, wie kriegen wir das denn jetzt an die Bevölkerung vermittelt, dass das jetzt hier etwas Komplexeres wird? Wie kriegt man denn vermittelt, was ist eigentlich eine Studie, wie ist die zu lesen, wie sieht eigentlich gerade die Situation auf der Intensivstation aus und so weiter. Und dann habe ich mich halt abends hingesetzt und habe mich einfach, ja, weil wir auch alle nichts zu tun hatten, ne? Es war ja die Zeit, wo es auch keinen Friseur gab. Also da gibt es auch Videos noch, wo ich wirklich sehr lange Haare hatte. Und dann habe ich einfach geguckt, dass ich den Leuten per Instagram einen Eindruck davon gebe, wie es gerade im Gesundheitswesen aussieht. Ich dachte vor allen Dingen, Instagram sei der richtige Kanal, weil der natürlich hauptsächlich weiblich ist. Also es gibt ja relativ viele Frauen da. Und Frauen wiederum wichtige Impulsgeber und Multiplikatoren in Familien hinein sind und generell auch ein anderes Gesundheitsbewusstsein haben als Männer. Und so habe ich mich dann abends dahingesetzt. Gar nicht so sehr wieder aus einer strategischen Idee heraus, sondern einfach, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt was tun. Und ich glaube auch, dass die Grundidee gar nicht so schlecht war. Und das, also weil dann natürlich auch ganz viele plötzlich sagten, wow, endlich kriegen wir das mal irgendwie so mit, was da tatsächlich so passiert. Und ich habe auch damals gesagt, also wenn so eine Krise kommt, ich bin handwerklich sehr unbegabt, ich habe kein großes Talent, irgendwo mit anzupacken, aber was ich kann, ein bisschen quatschen und Dinge zusammen darstellen.
Irgendwann wurdest du sehr politisch. Also auch auf Twitter damals ging das so los mit der FDP, mit der du offensichtlich ein bisschen auf Kriegsfuß standest oder wahrscheinlich immer noch stehst. Hier ist natürlich jetzt nicht mehr so relevant, wie sie mal war zu der damaligen Zeit. Du postest auf Instagram, LinkedIn und Facebook inzwischen fast ausschließlich politische Themen. Mal ein bisschen Gesundheitsbezug, wenig über deine Kunden, eigentlich gar nicht. Du kritisierst oft die CDU, CSU und warum diese Fokussierung auf Politik und auf gerade auf diese eine Partei?
Also erstmal habe ich unter anderem Politikwissenschaften studiert, habe danach auch noch ein bisschen am Institut gearbeitet und bin eigentlich ein politischer Mensch, kann man so sagen. Und ich habe auch immer das Thema Zivilgesellschaft als sehr maßgeblich gesehen, unter anderem auch meine Magisterarbeit in dem Bereich geschrieben und bin deshalb, glaube ich, auch davon überzeugt, dass wir als Zivilgesellschaft uns wesentlich stärker auch darstellen müssen und auch wesentlich selbstbewusster auftreten sollten. Und deshalb natürlich auch eine Kritik an Parteien. Denn Parteien sind in gewisser Hinsicht, ich sag mal so, unmöglich im Selbstreformieren. Das sehen wir mittlerweile an vielen Beispielen. Die FDP ist da leider untergegangen. Im Übrigen bin ich gar kein Feind der FDP, weil ich das Liberale zum Beispiel, die Bürgerrechte als wesentlich relevant gerade sehe und auch das Thema Digitalisierung. Hätten wir das mal, sag ich mal, 10 Jahre früher wirklich konsequent angegangen, wären wir, glaube ich, auch schon weiter. Ich habe aber irgendwann erkannt im Rahmen dieses Influencertums in der Pandemie, dass natürlich viele Themen auch politische Themen waren. Ja, also das Thema Gesundheitskosten, das Thema Jens Spahn, wie er da letztendlich auch Krankenkassen geschröpft hat, das spüren wir jetzt gerade. Das ist ja, also das, was da passiert ist, er hat ja bewusst gesagt, liebe Krankenkassen, ihr müsst jetzt eure Rücklagen abschmelzen, damit in meiner Zeit als Bundesgesundheitsminister die Beiträge nicht erhöht werden. So, das hat ja mal der TK-Chef Baas mal offen zugegeben, dass das so war. Und diese Zusammenhänge den Leuten erklären, dass die jetzt nicht so vor vollendete Tatsachen gesetzt werden und sagen, Leute, wie was, ich muss jetzt so mehr Krankenkassenbeiträge zahlen. Ja, das hat alles einen Zusammenhang. Und ich habe damals in der Pandemie gesagt, wir stehen da eine Krise gerade durch. Und ich dachte auch, nach 3 Jahren ist das ja ungefähr vorbei. Aber ich sah dann mit dem zunehmenden Rechtsruck, der durch die Pandemie auch bestärkt wurde, dass wir vor der nächsten Krise stehen. Und diese Krise, sage ich ungefähr, wird 10 bis 15 Jahre dauern, weil wir da in gewisse Verteilungskonflikte kommen, Stichwort Demografie. Und deshalb ist das jetzt gerade der Weg, das weiterzugehen. Und der Rechtsruck, das ist mein eigentliches Thema, also egal wo der auch stattfindet. Und den sehe ich halt aktuell gerade extremst bei der CDU und bei der CSU. Deshalb ist diese Partei für mich im Fokus. Sie ist für mich im Übrigen die gefährlichste Partei aktuell im Spektrum der Parteien.
Nochmal kurz auf die Metaebene. Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich mehr Pogo-Wagen, wie progressiver Populismus die Demokratie beleben kann. Also in der Beschreibung, die ich beim großen Buchhändler gefunden habe, steht, die Rechten in Deutschland haben längst verstanden, wie Politik heute funktioniert. Nicht über sachliche Inhalte, sondern Emotionen. Mit Provokation, Körperlichkeit und dem Mut, die Regeln des Anstands auch mal zu brechen. Die Folge, so ist es zumindest in der Beschreibung, es braucht einen progressiven Populismus mit viel Emotion. Bedeutet für mich in meiner Interpretation, dagegenhalten. Sprich, die Strategie, die Vorgehensweise, die Taktik, die du ja definiert hast oder die auch in der Beschreibung definiert ist, selber anzuwenden. Interpretiere ich das richtig?
Ja, teilweise. Also natürlich, dagegenhalten ist das eine, aber es ist natürlich schon wieder zu sehr eine Antwort auf etwas, was vorgegeben wird. Also in dem Moment, wo quasi die Rechten ja schon den Bezugsrahmen setzen, kann ich ja nur noch in Anführungszeichen dagegenhalten, bin aber auch automatisch schon in deren Gehege drin und muss mich da irgendwie verteidigen. Ja, das ist in meinen Augen zu kurz gedacht. Also klar, das ist auch wichtig. Aber wichtiger wäre es, die Schlagzeilen zu erobern. Weil das ist ja letztendlich das, was wir sehen aktuell. Auch ein typisches Medienthema. Kleiner Ausflug Richtung Timmy, Ostsee, ja, der Wahl. Wir wussten teilweise minutengenau, wie es ihm geht, weil die Bild-Zeitung einen Live-Ticker gemacht hat. Wir wussten jede Bewegung seiner Schwanzflosse und so weiter. Weil Medien sich sehr auf ein Thema konzentriert haben. So, meine These ist, die AfD schafft es natürlich wunderbar, die Medien für sich zu gewinnen, weil sie immer den kalkulierten Tabubruch schafft, weil sie es immer wieder schafft, in die Schlagzeilen zu kommen. Wenn wir jetzt wie Timmy, der ja mittlerweile tot ist und auch nicht mehr oft so Thema in den Medien ist, wenn wir es also schaffen, die AfD nicht mehr medial so darstellen zu lassen, wie sie es jetzt aktuell passiert, sondern mit eigenen Provokationen in die Medien kommen, dann haben wir zumindest die Wucht, die auch die kostenlose PR, die die Rechtsextremen bekommen, eingedämmt.
Ich denke, man kann sagen, dass du durchaus einen scharfen Ton in Social Media anwendest. Ich lese mal ein bisschen was vor. Friedrich Merz plant mit einem Terroristen eine Massendeportation von über 700.000 Menschen. Nichts anderes ist es, was der Sauerland-Trump da jetzt mit dem syrischen Machthaber in Berlin ausgehandelt hat. Es ging ja um den Staatsbesuch des syrischen Präsidenten in Deutschland und das andere. Ist ja nicht so wichtig. Anfang April war das, meiner Meinung nach, Instagram. Oder ich verabscheue Merz, dieser elende rechtsradikale Hetzer will nur seinen Rassismus platzieren. Jens Spahn, hast du angesprochen, ist der Inbegriff eines machtgierigen CDUler, der ohne mit der Wimper zu zucken mit der AfD gemeinsame Sache macht. Du bist Kommunikator, du weißt natürlich auch, wie Sprache wirkt und wie man Aufmerksamkeit generiert. Aber warum dieser Ton und diese Wortwahl?
Social Media ist Provokation, Social Media ist kein Demokratieförderverein und deshalb, wenn wir gehört werden wollen, müssen wir da ein bisschen überzeichnen. Alle diese Aussagen, die du jetzt gerade beschrieben hast, da stehe ich immer noch hinter, weil das aber auch letztendlich in der Glossenhaftigkeit, die man da vielleicht auch meinen einigen Beiträgen beimessen kann, ja auch quasi eine plakative Art der Aussage ist. Also wenn ich Sauerland Trump sage, dann bezieht sich das natürlich vor allen Dingen auf eine Phase, in der Merz dachte, er wäre wirklich ein Best Friend von Donald Trump. Ne? Das ist ja auch schon ein bisschen älter, der Beitrag. Und gleichzeitig ist es auch eine schöne plakative Verkürzung des Problems, was wir da sehen. Ja, denn, oder auch das, auch der Begriff rechtsradikal wird auch oft mir angekreidet, dass ich die CDU als rechtsradikal bezeichne. Aber rein politikwissenschaftlich gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen rechtsradikal und rechtsextrem. Also auf dem Spektrum kann es eben nicht nur sein, dass es entweder das Rechte und das Rechtsextreme gibt, sondern es gibt eben auch noch so als Grauton dazwischen das Rechtsradikale. Und das meint eben, dass du aus einem rechten Gedankengut, was per se auch erstmal nicht schlecht sein muss, Stichwort konservativ sein, Stichwort Werte haben. Ja, ich bin auch in gewisser Hinsicht ein Konservativer. Ich habe auch Werte, zum Beispiel Menschenrechte. Ne? Ist für mich ein Wert. Aber wenn ich dann daraus ableite, dass etwas radikal eingefordert werden muss, ja, also wenn zum Beispiel der Wert heißt, früher war alles besser und früher waren weniger Ausländer, also Ausländer raus, dann ist das rechtsradikal. Und das fordert ja an vielen Stellen auch eine CDU, beziehungsweise wenn die dann sagt, wir müssen hier illegalerweise EU-Recht brechen, indem wir per Notstand, der dann irgendwie herbeigefantasiert ist, da den Schengen-Raum quasi ad absurdum führen, dann ist das für mich eine rechtsradikale Aktion. Das hat noch nichts mit rechtsextrem zu tun. Die Rechtsextremen wollen ja dann tatsächlich dieses System hier komplett über den Haufen werfen und ihre eigene Diktatur erstellen.
Aber nehmen wir mal deine Follower, die machen ja bei dem Begriff möglicherweise keinen Unterschied. Also wenn ich Kommentare mir anschaue, kriegst du natürlich Gegenwind und auch sehr viel Beifall und möglicherweise auch gerade für diese scharfe Sprache. Aber ich finde den Begriff rechtsradikal jetzt, ohne dass wir ihn jetzt in allen Details zitieren, auch relativ krass über den Bundeskanzler. Würde ihn auch nicht so bezeichnen tatsächlich. Er koaliert ja auch mit der SPD und die CDU koaliert wiederum mit den Grünen in verschiedenen Bundesländern. Deswegen finde ich diesen Begriff jetzt sehr, sehr scharf mit, sagen wir mal, populistischer Hetzer oder sowas, könnte ich mich ja noch anfreuen. Rechtsradikal finde ich jetzt persönlich relativ krass. Aber geht es dir mit diesen, du hast auch ein bisschen angesprochen, dass es so eine Glossenhaftigkeit ist, und geht es um Übertreibung? Geht es da um Aufmerksamkeit? Ist das wirklich dann so eine Art von Trigger, einen Diskussionspunkt setzen? Oder warum diese krasse, scharfe Sprache?
Ja, es ist ja schon der Versuch, in der Aufmerksamkeitsökonomie eben die Aufmerksamkeit zu kriegen. Also ich werde ja oft auch gefragt, Herr Raschke, warum gehen Sie nicht in die Politik? Dann sage ich immer, Leute, wir sind alle längst in der Politik, weil jeder, der irgendwie sich verhält und sei es nur, dass er sich aus einem Dialog, aus einer Debatte entzieht, hat ja eine politische Entscheidung getroffen. Und ich sehe, Stichwort Zivilgesellschaft, eben uns da alle in der Verantwortung. Und deshalb glaube ich auch, dass wenn wir, ich meine, jeder macht das auf seine Art. Ne? Also es gibt einige, die sagen, hey, ich kann lieber anpacken vor Ort und bin dann irgendwie engagiert in einem, weiß ich, Verein, der sich um Geflüchtete kümmert oder was weiß ich. Also soll ja jeder machen, wie er will. Meine, in Anführungszeichen, mein Talent vielleicht ist es dann eben die Kommunikation. Und in der Hinsicht natürlich, die Zuspitzung, die Übertreibung ist halt ein politisches Mittel und sie hat rechts immer Erfolg. Ja, also der ganze Erfolg der Rechtspopulisten ist darauf gemünzt, dass sie übertreiben. Und dann gibt's wieder links dieses Erboste, das darf aber nicht so sein. Und dann wird, sag ich mal, Mitte links wird dann geguckt, wie kriegen wir denn das bessere Argument dahin. Aber das ist so ja ein ziemlich ungleicher Kampf, weil es geht in der Mediendemokratie nicht mehr um das bessere Argument, sondern es geht wirklich um Aufmerksamkeit.
Aber ist es nicht so, wenn es, wenn alle nur noch, sagen wir mal, übertreiben, Provokationen einbauen, eine möglichst krasse Sprache anwenden, also jetzt in dem Falle bist es du, nehmen wir jetzt mal andere Personen, Luisa Neubauer spitzt zu, Ulf Poschert spitzt zu, wahrscheinlich würde Julian Reichelt auch sagen, er spitzt zu, die Bild-Zeitung spitzt zu. Also im Endeffekt spitzen wir alle nur noch zu und überbieten uns mit einer möglichst drastischen Sprache. Ist das nicht dann irgendwie so eine Art von, ja, wo ist das Ende des Ganzen erreicht?
Das ist eine gute Frage, aber du siehst ja auch die Beispiele, die du benannt hast, also alleine Bild-Zeitung, ne, oder Julian Reichelt oder. Rechts hat es inzwischen zum Geschäftsmodell erklärt, dass man sich entsprechend mit Zuspitzung und Übertreibung wirklich in die Öffentlichkeit wagt. Und die Bild-Zeitung als immer noch größte oder auflagenstärkste Zeitung hat das natürlich par excellence betrieben all die Jahre. Und ich frage mich manchmal so, warum tut sich links oder Mitte links damit so schwer? Ja, also warum, also selbst eine Luisa Neubauer, klar, die ist natürlich, also erstmal Hut ab, dass die das über all die Jahre schon so macht, aber die ist natürlich auch irgendwann fertig mit ihren Erzählungen, weil was will man nochmal erklären? Also ne, die Polkappen schmelzen immer noch und so weiter und so fort. Und wenn es vor allen Dingen auch gerade wieder dann eine junge Frau tut, nämlich zu provozieren, dann heißt es ja sofort, ja, jetzt aber mal hier nicht übertreiben und nicht hysterisch werden. Während Kerle dann sagen, oder wenn man dann über Kerle sowas sagt, dann sind das harte Hunde. Ja, also ich glaube, da haben wir auch ein sehr seltsames Bewertungssystem, wie wir solche Attacken von links und rechts beurteilen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass wir als Mediendemokratie sicherlich da in eine gewisse Richtung steuern, die wir jetzt alle erstmal kritisieren können. Und ja, ich würde mir auch wünschen, wenn wir friedlicher miteinander umgehen. Aber wir wissen eben auch, dass gewisse Medienhäuser, vor allen Dingen die sozialen Medienhäuser, da gar kein Interesse dran haben, weil deren Interesse besteht darin, ja, uns bei der Stange zu halten. Das geht nur über Emotionen, das geht vor allen Dingen über Ragebait, ne? Und deshalb ist das gerade das. Also wir müssen ja letztendlich nur lesen, was gerade gut ankommt in den sozialen Kanälen und so, was letztendlich deren Algorithmus so fördert. Und das sind ja solche Dinge, ne? Also plakative Darstellung. Und im Übrigen, und deshalb ja auch diese Forderung nach progressivem Populismus, im Übrigen glaube ich auch, dass es schon eine Kunst sein kann, Dinge vereinfacht auf den Punkt zu bringen. Und zwar im positiven, also auch im progressiven Sinne, ja. Diese Scheu davor, dass wir vermeintlich verkürzen oder dass Emotionen plötzlich eine Rolle spielen. Ich finde das auch so albern, dass Emotionen immer gleich als unseriös wahrgenommen werden in Deutschland, ja. Nein, wir müssen sachlich bleiben. Wir müssen zu den Argumenten zurückkommen. In den sozialen Kanälen findest du zu jedem Argument eine Gegenwahrheit. Du hast heute nicht mehr diese Hoheit, dass wir alle noch miteinander an einem Tisch sitzen und alle uns auf einen gemeinsamen Punkt einigen können. Und das endlich mal zu akzeptieren, weil das wird nicht weggehen. Ja, das wird so in der krassen Form, vielleicht sogar eher noch schlimmer, weil das die sozialen Kanäle verstanden haben, dass sie da eventuell in die Gesellschaft reinholzen und einen Konsens vernichten. Ich habe nicht den Eindruck, dass die das verstehen oder da konstruktiv gegensteuern.
Die Frage ist halt, ob jemand, nehmen wir jetzt mal dich als Beispiel, weil wir hier sprechen, jemand mit 300.000 Followern da in dieser Form gegenhalten muss. Ob es nicht eigentlich eher auch eine Taktik sein könnte, das ist jetzt nicht die du für dich als richtig erachtet hast. Ich bin eher eine Stimme der Mäßigung und ich komme mit Argumenten und damit versuche ich zu überzeugen. Oder bist du der Meinung, dafür ist es jetzt zu spät und funktioniert nicht?
Also es gibt ja Stimmen im Netz, die das versuchen. Ne? Also es ist ja durchaus möglich, Grauschattierungen da reinzubringen. Ich persönlich sehe das nur als den nicht richtigen Weg, beziehungsweise für die sozialen Kanäle nicht den richtigen Weg, weil die eben so gestrickt sind, wie sie gestrickt sind. Und ich glaube auch, dass wir viel zu lange versucht haben, zu mäßigen und mit Argumenten zu kommen und so weiter und so fort. Wenn ich alleine sehe, wie wenig Menschen, die die AfD wählen oder mit ihr sympathisieren, inzwischen noch für Argumente empfänglich sind. Und wenn ich gleichzeitig weiß, dass aus der Radikalisierungsforschung die Menschen, die da untersucht werden, eigentlich immer emotionalisiert wurden. Ja, also es ist die emotionale Ebene, über die man sie maximal noch erreichen kann. Dann ist das nicht nur halt jetzt gerade, weil es schick ist, mit den sozialen Kanälen emotional zu werden, sondern dann ist das vielleicht sogar auch der richtige Weg oder der einzig richtige Weg, Menschen, die emotionalisiert wollen, über eine andere emotionale Ebene nochmal wieder zu erreichen.
Hast du für dich ein Ziel definiert, was du erreichen möchtest in den Social Media? Also sprich, was soll am Ende stehen? Also du bist jetzt natürlich auch ein bisschen Solo-Unternehmer, hast ein Buch, aber das ist nicht das, was dich motiviert. Spiegel-Bestseller ist sicherlich schön, freust dich drüber und vielleicht auch finanziell zumindest nicht schädlich, wenn man da steht. Aber hast du ein Ziel, was du erreichen willst oder so eine Motivation, die da dich wirklich so antreibt?
Das würde ja bedeuten, dass ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben eine Strategie habe und weiß, was ich tue. Das ist leider nicht so der Fall. Auch diese Bücher sind ja auch eher aus so einem Ad-hoc-Erlebnis gekommen. Also das erste Buch, was ich da geschrieben habe, Du hast die Wahl, das war ja kurz vor der Bundestagswahl, das habe ich ja quasi im Dezember 2024 das erste Mal drüber nachgedacht, dass man es machen könnte, auf Empfehlung eines Freundes, der sagte, hey, ich will mir auch mal das, was du auf den sozialen Kanälen bringst, auch mal anderen, die da nicht so sind, vermitteln. Und dann haben wir ja zusammen hier mit Lisa und einem Verlag dann innerhalb von 6 Wochen quasi ein Buch aus dem Boden gestampft, was dann am 24.01. veröffentlicht wurde und dann plötzlich auch in die Bestsellerliste auf Platz 1 schoss. Also das war auch wieder so eine Sache, habe ich schwer vorhersehen können. Und ich glaube einfach, dass meine Grundidee ist, ähnlich wie damals in der Pandemie, ich will halt meinen Beitrag dazu leisten, dass wir da einigermaßen gut durchkommen. Ich weiß auch, dass mein Beitrag da viel zu gering ist. Ja, ich weiß aber umgekehrt, dass viele Follower, die ich da habe, auch sagen, Herr Raschke, Sie machen mir da tatsächlich immer wieder Mut, auch wenn ich oftmals sage, es bringt doch alles nichts mehr. Aber ich weiß, Mensch, der Raschke, der in Anführungszeichen peitscht uns da wieder an. Und auch viele, die zu meinen Lesungen kommen, sagen halt auch immer wieder, Mensch, ich bin richtig beseelt hier aus dem Abend raus und weiß, dass wir doch noch weiter kämpfen müssen. Und wenn das in Anführungszeichen meine Aufgabe da ist, dann mache ich das gerne. Ich habe aber jetzt keinen 5-Jahres-Plan, wo das hinführen soll. Ich mache das eher so agil, würde man es, glaube ich, neudeutsch sagen.
Du bist ja auch noch Kommunikationsberater. Und deine Kunden und auch potenzielle Kunden, die lesen ja deine Postings auch, die sehen ja deine Aktivitäten auch. Du hast eine gewisse Bekanntheit erreicht. Wie gehen die damit um? Das wird ja sicherlich in Gesprächen mit Klinikdirektoren, Kommunikatoren von Kliniken, Gesundheitseinrichtungen auch mal thematisiert werden. Also Herr Raschke, Marc, deine Beiträge, die sind mir durchaus aufgefallen.
Du wirst lachen, das wird kaum diskutiert. Also beziehungsweise, oder jedenfalls nicht offen mit mir. Also klar, 1, 2, 3 Gespräche dieser Art gibt es, aber auch eher so im Sinne von einer toleranten Art. Ja, also dass die sagen, mir ist das aufgefallen und ich bin anderer Meinung, aber hey, das ist eben so, ne? Das ist Demokratie. Ich werde halt immer wieder gefragt, ist das nicht geschäftsschädigend, ne, wenn ich sowas mache? Und ich muss sagen, für mich ist das eigentlich ein guter Filter, weil ich weiß, also wenn Leute trotzdem uns anrufen, obwohl sie wissen, was ich da so schreibe, dann haben sie immerhin ein gleiches Wertesystem und dann haben sie vielleicht auch, dann ist das Matching einfach schon viel größer und das erspart uns oft auch viele Frustrationen, wenn man dann so Kunden hat, wo man denkt, na, das würden wir jetzt gar nicht wollen, dass die bei uns Kunden sind und wir müssen sie trotzdem nehmen oder was weiß ich. Also deshalb sehe ich das eher positiv. Es ist für uns wirklich eine gelebte Wertekultur, die wir da haben, auch mit Lisa abgestimmt, die ja auch im Netz unterwegs ist, auch sehr aktiv, auch sehr meinungsstark. Für uns ist das ja eher ein Aushängeschild.
Aber ist es nicht gerade im Gesundheitsbereich so, da geht es viel um Empathie, um Menschlichkeit, es gibt auch Leid und traurige Geschichten und dann kommt man als politische Person daher und ist sehr provokant. hatte eine krasse Sprache. Ist das nicht so ein bisschen so ein Ausschlusskriterium oder beißt sich das nicht irgendwie?
Naja, also wenn ich gegen den Rechtsruck bin, dann bin ich ja vor allen Dingen auch gegen Menschen, die zum Beispiel die Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, eigentlich alle gerne abschieben wollen oder zumindest einen Großteil. Wenn ich teilweise in Häusern bin, die 50, 60 Nationen dort haben, dann hätten die ein Problem, wenn die AfD an die Macht kommt. Und mir geht's ja bei all dem, was wir tun, Stichwort Menschenwürde, immer um diese Werte, die uns dann doch noch verbinden miteinander. Und eigentlich ist meine Provokation in Richtung CDU auch immer wieder der in Anführungszeichen zärtliche Versuch, diese CDUler daran zu erinnern, dass sie ja auch irgendwann mal aus dieser Ecke kamen oder zumindest sich da programmatisch verortet haben, leider da inzwischen weg sind. Und es ist ja immer auch wieder eine Einladung, dahin zurückzukommen. Denn am Ende des Tages glaube ich schon, dass wir mit den Werten, die wir da mal uns irgendwann ins Grundgesetz geschrieben haben oder auch in die Charta der Menschenrechte und so weiter, dass wir da mit gut gefahren sind und dass das auch ein richtiger Weg ist. Und deshalb glaube ich, gerade das Gesundheitswesen hätte ein großes Problem, wenn Rechtsextremen an die Macht kämen.
Gibt es denn Kunden, mit denen du nicht zusammenarbeiten würdest? Branchen oder auch tatsächlich Unternehmen und Organisationen, bei denen du von vornherein sagst, schließe ich für mich aus oder hörst du erstmal alles an?
Naja, also ich sag mal, dass ich mit der AfD nichts machen würde, ist denke ich klar. Allen Angeschlossenen und Vorfeldorganisationen und so weiter auch nicht. Die CDU würde ich auch nicht beraten. Aber zum Beispiel bei der FDP, wenn es da einen sozialliberalen Flügel gäbe, ein bisschen gibt es den ja auch, da würde ich mir das erstmal anhören. Ne? Also deshalb, weil du gerade vorhin eingangs sagtest, ich hätte mit der FDP auch so ein Problem. Also klar, mit Herrn Kubicki, da sind wir mal gespannt, was das jetzt so wird. Aber ne? Also so viel zum Politischen und ansonsten die Branchen. Also ich bin zum Beispiel auch, da wird ja immer wieder gesagt, ja, Waffenindustrie, gefährlich, bla bla bla.
Aber die kommen wahrscheinlich eh nicht auf dich zu.
Die werden eh nicht auf mich zukommen, aber der Punkt ist, ich hätte damit jetzt weniger ein Problem, weil ich schon der Meinung bin, ich hatte neulich auch jemanden von Rheinmetall in meinem Publikum bei einer Lesung und der hat sich dann auch geäußert und hat gesagt, ne, er arbeitet da und findet das auch gut, aber hat meine Lesung total spannend gefunden und hat das auch richtig viel mitgenommen. Und da habe ich ihm auch umgekehrt gesagt, hör mal, und wir brauchen Leute wie euch, ne, weil ich bin nicht in der Illusion, dass wir komplett Frieden haben auf der Welt. Das ist ein erstrebenswertes Ziel, aber auf dem Weg dahin brauchen wir Abschreckung. Und deshalb sind wir da, ist mir auch das genehm. Aber wie gesagt, natürlich weiß ich auch, dass allein durch mein Auftreten und so weiter wir natürlich eher aus gewissen anderen Ecken angefragt werden. Und das ist auch okay so. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, das ist ungefähr das Ausschlusskriterium.
Machst du denn rein technisch gesehen und wie du die Kanäle nutzt, einen Unterschied zwischen LinkedIn und Insta, Facebook, ehrlicherweise bin ich nicht mehr so richtig involviert, kann jetzt nicht viel zu sagen, was du da genau machst. Ich vermute mal eine Mischung von beiden. Aber machst du da einen Unterschied zwischen den beiden Kanälen, LinkedIn, was immer noch so ein bisschen als berufliches Netzwerk gilt, und Instagram, was dann halt eher ja auch Entertaining-Elemente eigentlich hat?
Ja, also in der Tat ist es schon so, dass ich nicht alles jeweils auf allen Kanälen ausspiele. Manchmal probiere ich auch bei dem einen Kanal, wie funktioniert das oder wie kommt das an, und wenn es gut ankommt, mache ich es dann auf die anderen. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich unbedingt für jeden Kanal einen individuellen Text schreibe. Also dazu habe ich auch nur 24 Stunden am Tag meines Lebens und bin da auch immer so ein bisschen, sag ich mal, mit dem Minimax-Prinzip dann auch unterwegs. Aber was ich natürlich immer lustig finde, dass dann einige sagen auf LinkedIn, Herr Raschke, was hat denn das jetzt hier mit Wirtschaft zu tun? Ne? So wird ja immer dann so als Kritik kommen, ne? So Politik und Wirtschaft, wie passt das denn und so. Und das finde ich immer lustig, also abgesehen davon, dass ich ansonsten natürlich mir auch LinkedIn früher so angeguckt habe und eigentlich immer nur gesehen habe, dass sich Leute wieder gefeiert haben, dass sie wieder hier irgendwie auf einem Kongress eine Rede gehalten haben oder da was waren. Also diese Ego-Show von irgendwelchen selbsternannten CEOs, die war ja auf LinkedIn dann doch relativ groß. Und ich denke mir schon, dass wir, also wenn wir dann jetzt diese LinkedIn-Idee ernst nehmen, also wir Wirtschaft und mit allen Einflussgrößen auch da abbilden wollen, dann ist natürlich auch Politik eine Wirtschaftsgröße, weil ich sag mal, die Art, wie wir mit Fachkräften, mit Zuwanderung und so weiter umgehen, ist ein hoher Impact auf Wirtschaft. Oder wenn wir die ganze Zeit darüber reden, dass in der Wirtschaft Werte so wichtig sind und wir dann einen Wertedialog führen und ein Leitbild uns erstellen für jedes Unternehmen, dann sind das auch immer eben die Frage, ne, wie gehen wir denn miteinander um und haben wir denn da im Prinzip ein Wertekonstrukt, was entsprechend auch auf Basis von Menschenrechten und so weiter auch funktioniert.
Was sind denn Reaktionen, die du für dich als positiv erachtest? Also was möchtest du erreichen und worüber freust du dich? Und was nimmst du ernst? Also jetzt, wenn jemand sagt, das war jetzt der schlechteste Beitrag, den ich jemals gehört habe, da kannst du wahrscheinlich auch nicht viel mit anfangen. Genauso wie mit Lob, wenn irgendwie wild geklatscht wird, das hilft ja auch keinem weiter. Aber was sind Reaktionen, die du ernst nimmst, die dich beschäftigen und worauf du auch eingehst?
Also ich kriege halt in der Tat viel, viel Reaktion. Ich sag mal so zu 80-90% positiv und zu 10% negativ. Das variiert natürlich von Fall zu Fall, also von Beitrag zu Beitrag, aber so, ich sag mal, in Summe. Und vor allem vieles, was unten kommentiert wird, ist ja nicht auch das, was ich als Privatnachricht dann kriege. Mich macht es immer sehr demütig, wenn ich dann so Antworten oder Privatnachrichten kriege von Menschen, die gerade gepflegt irgendwo liegen und selbst keine Stimme haben. Ja. Oder ich hatte jetzt neulich eine in meiner Lesung, die diese MECFS-Erkrankung hat, ja, also diese absolute chronische Erschlagenheit quasi. Und die hat gesagt, Herr Raschke, ich habe zweimal versucht, zu Ihren Veranstaltungen zu kommen. Ich habe es nicht geschafft. Heute habe ich es geschafft und es war es wert. Und ich werde auch jetzt die nächste Woche wieder da liegen und werde es nicht schaffen. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt gerade sogar noch Gänsehaut, ne? Weil mich das einfach, also da denke ich so, wow. Ne? Also auch diese, überhaupt dieses Gefühl, hey, das sind ja tatsächlich Menschen, die in deine Lesung kommen. Also weil diese Zahl 220.000 hier und 40.000 da Follower, das sind ja immer so fiktive Größen, da habe ich ja gar kein Gespür für. Und wenn man dann aber sieht, das sind tatsächlich Menschen, die man erreicht und die man dann auch per Multiplikator erreicht, dann hat man, glaube ich, schon einen großen Impact. Und was ich ernst nehme, also im Sinne von, was mir Sorgen macht, ist, dass wir zunehmend unter Klarnamen, also dass wir zunehmend unter Klarnamen Leute dann Gewalt androhen. Ja, also dass man dann wirklich sagt, also ich sag mal so, früher war es so, wenn ich da auch schon mal ein, zwei Shitstorms hatte, ich wusste, das ist relativ überschaubar, weil die natürlich sich erstmal abreagieren an mir. Ich bin dann quasi wie eine Art Kinoleinwand, die ist dann weiß erstmal und die spülen da ihren Film drauf ab. Die kennen mich ja so gar nicht. Ne? Aber inzwischen ist es wirklich so, dass du auch teilweise Vorstandsmitglieder von irgendwas hast. Das ist ja schön bei LinkedIn. Ja, du siehst ja deren komplette Agenda und Biografie. Und wenn die dann plötzlich anfangen, so völlig verroht dir zu drohen, ja, dir persönlich zu drohen, dann muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, wirklich eine Qualität von Eskalation erreicht, die ich bislang so nicht für möglich hielt, die aber sicherlich, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, die ganze Zeit in der Gesellschaft herrschte. Und ich erinnere mich an den Soziologen Wilhelm Heidmeier, der hat um das Jahr 2011 herum plötzlich so ein Milieu entdeckt, das nannte er rohe Bürgerlichkeit. Also Menschen, die plötzlich erkannt haben, dass sowas wie Menschenwürde jetzt doch nicht jedem gehört und dass man auch Unterschiede machen kann und so. Und diese rohe Bürgerlichkeit, die ist, glaube ich, zunehmend zu spüren, weil natürlich auch gewisse Narrative und gewisse Lebenskonzepte plötzlich in Frage gestellt werden von diesen, salopp gesagt, alten weißen Männern. Und das ist schon bemerkenswert.
Du setzt ja sehr oft dein eigenes Foto ein. Könnte man sagen, das hat leichte Selbstdarsteller-Vibes. Aber du willst dich da auch nicht einschränken bzw. abschrecken lassen von irgendwelchen negativen Reaktionen. Ich verrate kein Geheimnis, dass du auch relativ groß bist. Man sieht dich in der Regel auf einer Veranstaltung ziemlich schnell, sprich, wenn du dich bewegst, die Followerzahl habe ich genannt, vorhin mit ungefähr 300.000, es bestimmt ja, gibt ja ein gewisses Risiko bzw. eine Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo erkannt wirst. Und das könnte man sagen, befördert natürlich deine Bildstrategie mit dir selbst im Fokus auch so ein bisschen. Also gibt es wirklich diesen direkten persönlichen Kontakt auf der Straße, dass Leute auch zu dir hinkommen und sagen, Marc, Herr Raschke, da finde ich aber ganz schön kacke, was sie da machen auf Social Media.
Also bislang gibt es tatsächlich nur das positive Feedback. Also auch Leute, die plötzlich Autogramme wollen. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht so vorher erlebt. Aber ich merke natürlich auch, dass mich Menschen erkennen und die das nicht so toll finden, was ich schreibe. Da erkenne ich es bislang nur am Blick. Ja, also mittlerweile kann man so die Nuancen der Blicke auch schon deuten. Und das wäre sicherlich in der Tat eine nächste Zündstufe an. Ich sage ja, jetzt sind sie aktuell noch nur dabei, mich unter Klarnamen dann entsprechend die alten weißen Männer in den Netzen so anzugehen. Aber eventuell wird das auch irgendwann kommen, ne? Dass das dann auf der Straße ist. Warum ich diese Bilder benutze, das hat einen ganz praktischen Grund. Erstmal brauche ich ja relativ viel, weil ich ja relativ viel poste, relativ viel Bildmaterial. Und wenn du immer wieder etwas neu dir überlegen musst, beziehungsweise auch immer wieder dich fragen musst, sind alle, die darauf abgebildet sind, auch einverstanden, dass ich sie da entsprechend inhaltlich auch so benutze, dann würde mich das vor unendliche Fragen stellen, ja, und so kann ich sicher sein, der da abgebildet ist, will auch, dass er da abgebildet ist. Gleichzeitig weiß ich, dass auch der Algorithmus gerne Fotoaufnahmen gutiert, ne? Also er will ja auch daraus lernen, es geht ja letztendlich um Bilderkennung und Gesichtserkennung, und dann stehe ich tatsächlich auch mit meinem Gesicht und mit meiner kompletten Person zu dem, was ich da schreibe. Und das kann man am besten durch ein eigenes Bild aussagen.
Hast du schon mal überlegt, diese Kommunikationsberaterrolle aufzugeben und Fulltime-Influencer zu werden, sprich auch Markenkooperationen zu machen, Produkte einzubinden? Gibt ja auch in dem Bereich Politik sehr viele Veranstaltungen, die man machen könnte. Also sprich, da ist ja sicherlich auch rein monetär einiges möglich.
Also ich frage mich immer so im Stillen, also ich hatte lange Zeit Probleme mit dem Begriff Influencer, weil ich auch immer natürlich aus dieser Ecke dachte, ach, das sind ja die, die irgendwelche Creme.
Die Alternative wäre Content Creator.
Ja, klar. Du, ich habe mittlerweile mit Influencer gar kein Problem mehr, weil das einfach in der Tat, ich beeinflusse ja Menschen. Das stimmt ja irgendwie auch. Und das scheint ja auch mittlerweile eine neue Qualität von Beeinflussung zu sein. Also nicht mehr nur noch kauf dies, kauf jenes, sondern geh auf die Demo und schütze das Menschenrecht. Also dahingehend bin ich dann gerne Influencer. Nur ich sehe keine Produkte, für die ich, also ich meine, klar, ich habe immer mal gesagt, so Hemden wären sehr toll, wenn ich da irgendwie eine Marke, weil ich trage halt eigentlich nur Hemden und das wäre halt toll, wenn man die dann einfach günstiger kriegen würde. Oder Remover-Koffer, fände ich auch schick, wenn das, aber nein, Quatsch, also ich habe da, also es wäre albern, wenn ich jetzt anfangen würde, über Werte und über Politik zu reden und dann zwischendurch eine Werbung schalte, ach übrigens, mein Remover-Koffer ist verdellt, ich gehe mal und so, also, das weiß ich nicht.
Also du planst im politischen Umfeld erstmal aktiv zu bleiben. Also hauptsächlich da aktiv zu bleiben.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt kein Interesse, das großartig auszubauen. Natürlich, und das muss man auch sagen, das bringt alles kein Geld. Also auch die Bücher, du sagtest ja eingangs auch, ne, da ein bisschen Geld bringt das. Mit Sachbüchern wird man nicht reich. Das macht man auch nicht, um da irgendwie sich besonders mit gesund zu stoßen. Und alles, was ich tatsächlich tue, mache ich quasi ehrenamtlich. Also die ganzen Postings und das ganze Social Media. Dass man das irgendwann mal ändert, also vielleicht sogar auch mit Werbung, ich weiß nur noch nicht genau wie, fände ich jetzt gar nicht so verwerflich, weil die, die unsere Demokratie zerstören, die machen das hauptamtlich und kriegen dafür richtig dick Diätenkohle und ich soll als kleine Keule das dann alles ehrenamtlich machen, sehe ich irgendwie nicht. Aber bislang ist da halt, sag ich mal, vielleicht auch wieder dann so dieser Dünkel, ach jetzt will er sich damit, jetzt macht er daraus ein Geschäftsmodell oder sowas, ja, das wird ja dann auch mal, oder ich erinnere mich an Katja Diehl, die ja auch sehr, sehr engagiert ist im Bereich Mobilität und Automobile und die tatsächlich auch davon
lebt. Die sammelt regelmäßig Geld ein.
Genau, ne? Und
auch für eine Bahncard.
Genau, auch für eine Bahncard und die wird trotzdem immer angegangen, ja. Und da denke ich so, Leute, ja, was glaubt ihr denn, wie sowas funktioniert? Ja, also die ist da maximal unterwegs für ihr Thema und soll da von Luft und Liebe leben? Das geht doch nicht.
Zum Abschluss, was ist denn als nächstes bei dir in der Pipeline? Was kommt als weitere Projekte noch? Du hast ein Buch geschrieben über den armen Wahl, der uns lange begleitet hat.
Genau, das kommt jetzt tatsächlich am 24.06. raus als kleines Malbuch für Kinder. Du hast den Wahl. Das ist quasi ein bisschen inspiriert von der Nummer mit Timmy. Haben wir uns halt überlegt, wie kann es denn sein, dass man Kindern mal erklärt, wieso Konsensfindung aussehen kann. Also in der Demokratie ist es ja wichtig, dass nicht der eine alles richtig macht, sondern dass man vielleicht so zusammen eine Lösung findet. Und dann haben wir eben die Demokratiere entwickelt, die eben, das sind 6 an der Zahl, die erleben plötzlich an ihrem Wald, wo ein Meer angrenzt, dass da so ein Wal angeschwemmt wird. Und sie gucken jetzt, wie kriegen sie es hin, dass der wieder zurückgebracht wird ins Meer. Und jedes dieser 6 Tiere tut das in einer Art und Weise, wie man sagen könnte, wie eine politische Richtung in Deutschland ist. Also es gibt quasi ein CDU-Tier, es gibt ein SPD-Tier und so weiter und so fort. Nicht so benannt, aber wenn man so ein bisschen die Sprache sich anguckt, wird man schnell erkennen, dass das eine das andere ist. Und am Ende sollen die Kinder dann in einem Wahlomat beschreiben oder malen, welches Tier oder welche Kombination aus Tieren ihnen am besten gefallen hat.
Das werde ich mir mal anschauen, tatsächlich. Also das war der Kommunikationsberater und Influencer Marc Raschke. Ich danke für das Gespräch, Marc. Alles Gute und wir sehen uns sicherlich auch bald wieder auf irgendeiner Veranstaltung.
Das hoffe ich doch und ich danke dir für deine Fragen, denn die waren wirklich sehr umfassend formuliert. Danke.
Bis dann.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über Feedback auf den üblichen Kanälen. Und darüber, dass Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich auch über Vorschläge für Themen und für weitere spannende Köpfe aus der Branche, die wir einladen sollten. Aktuelle Berichterstattung gibt es auf com.de und im Com-Magazin.